Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 111. Solis 100. 100 Tage Isolation. Der Frühling ist da. Für die meisten von uns bedeutet das rausgehen, die ersten Sonnenstrahlen einfangen und einen Drink mit Freunden im Park. Doch für die 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Solis 100 Studie heißt das seit dem 23. April Tür zu. Fenster gibt's gar nicht und auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Während wir die Freiheit genießen, hat für sie eine 100-tägige Isolation begonnen. In dieser Folge sprechen wir darüber mit der Studienleiterin, Psychologin Amelie Terre. Wie müssen wir uns so eine Isolationsstudie vorstellen?
Ja, wie der Name schon sagt, ist das eine Studie, die sich damit beschäftigt, wie sich Isolation auf Menschen auswirkt, ganz grob gesagt. Meistens wird das aber nicht nur isoliert die Isolation betrachtet, sondern man schaut sich an das sogenannte ICE, ICE. Das steht für Isolated, Confined und Extreme. In dem Fall haben wir jetzt kein Extreme Environment sozusagen, weil es ja eine Studie ist, die sich in Köln-Porz befindet. Aber wir haben eben diese Isolation und auch das Confined, also die begrenzte räumliche Umgebung. Und das erforschen wir natürlich, wie sich das auf Menschen auswirkt und vor allem nicht nur auf den individuellen Menschen, sondern eben auch auf Crews.
Das kann man nicht einfach in einem Wohnzimmer machen oder einer Lagerhalle. Man braucht eine hochspezialisierte Umgebung. Und genau die bietet das NV-Hub des DLR.
Das steht für Environmental Habitat. Also das ist ein großes Forschungslabor von der Abteilung oder von dem Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, wo wir ganz viele verschiedene Sachen untersuchen können. Unter anderem finden da eben auch diese Studien zur simulierten Schwerelosigkeit statt, die wir in Kooperation mit der NASA machen. Aber man kann da ganz viele verschiedene Dinge erforschen. Wir haben zum Beispiel auch eine Humanzentrifuge oder einen Raum, wo man die Druckverhältnisse sehr stark ändern kann. Wir machen die Isolationsstudie im sogenannten Modul MV. Das ist einfach ja ein kleines Habitat innerhalb des NV-Hubs, was eben nach außen hin abgeschlossen wird. Das wird einerseits auch für den Direct Return genutzt von Astronauten und Astronautinnen, die von ihren Raumfahrtmissionen zurückkommen und dann dort eben ihre Untersuchungen haben. Aber jetzt ist es erstmal für ein paar Monate gesperrt, denn dort befindet sich gerade die Crew.
Also praktisch wie eine kleine WG für Astronautinnen. Gibt es da gemütliche Schlafzimmer, hohe Decken und schönen Stuck oder... Wie müssen wir uns das vorstellen?
M5 soll eine Raumstation darstellen. Das bedeutet, wir haben hier natürlich erstmal einen Hauptraum. Der hat eine Bodenfläche von ungefähr 60 Quadratmetern. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal groß an. Allerdings muss man da bedenken, dass da natürlich alles drin steht, was die eben brauchen für diese 100 Tage. Da sind die Schlafkapseln drin. Da ist das experimentelle Equipment teilweise aufgebaut. Wir haben natürlich Möbel. Wir haben eine kleine Ecke, in der Sport durchgeführt werden muss. Und es gibt die sogenannten Schlafkapseln, die wir haben. Man kann sich das vorstellen, ähnlich wie in Kapselhotels. In zum Beispiel Tokio oder so kennt man das vielleicht. Das ist eben eine kleine, ja, abgegrenzte Kapsel mit einer Tür. Ungefähr 1,40 Meter breit, würde ich sagen. Man kann auch aufrecht darin sitzen. Und das ist sozusagen der einzige private Rückzugsort, den die Crew dann hat. Jeder hat seine eigene Schlafkapsel. Die sind so in 2x3 aufeinander gestackt sozusagen. Ansonsten ist das Modul, ich würde sagen, sehr weiß, sehr neutral. Natürlich auch hier so ein bisschen soll eine Raumstation darstellen.
Das ist dann aber deutlich mehr Fläche als zum Beispiel die Artemis II Crew in der Orion-Kapsel hatte, oder?
Das ist richtig. Allerdings muss man bedenken, dass die Orion-Kapsel aktuell nur für 10 Tage genutzt wurde und nicht für 100 Tage. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Und natürlich mit der Schwerkraft ist man ja auch so ein bisschen an den Boden gebunden. Und bei der Orion-Kapsel hat man natürlich sowohl Decke als auch Boden, der noch genutzt werden kann sozusagen.
Vor Solis 100 gab es bereits eine Art Testlauf, Solis 8. 3 Frauen und 3 Männer haben da 8 Tage lang isoliert im NV-Hub verbracht.
Solis 8 war von vornherein als eine Pilotstudie für Solis 100 konzipiert. Das war im Prinzip Teil von Solis 100, wenn man so will. Das ist eine Machbarkeitsstudie gewesen in erster Linie. Das heißt, es ging hier primär darum, die Facility, also das Modul zu testen und zu schauen, wie können wir das eben für 100 Tage umsetzen. Und hier war eben der Fokus, das Feedback der Crew von Solis 8, eben zu schauen, was können wir hier noch verbessern, was sind Dinge, die wir beibehalten können, wie können wir eben die 100 Tage implementieren.
Wie fühlt man sich auf so einer Mission? Abgeschnitten von praktisch allem, was das normale Alltagsleben ausmacht. Mit der aktuellen Crew können wir natürlich nicht sprechen. Aber mit jemandem, der M5 quasi für die aktuelle Truppe trocken gewohnt hat. Björn Schöne hatte zunächst an einer 60-tägigen Bettruhestudie teilgenommen und dann von Solis 100 erfahren.
Ich war da schon interessiert, aber konnte es mir nicht vorstellen, für so einen ganz langen Zeitraum weg zu sein. Also es hieß damals schon, es wären 100 Tage sein. Und das war für mich aufgrund der beruflichen und familiären Situation so nicht machbar. Und ein Mitarbeiter vom DLR kam dann auch dazu und hatte gesagt, es wird eine Pilotstudie geben, nur 8 Tage. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die Chance, da möchte ich dabei sein. Und mich sehr gefreut, dass ich am Ende dabei sein durfte.
Wie muss man sich den Alltag im Habitat nun vorstellen?
Es gab bei uns keine Konflikte, Langeweile auch nur sehr beschränkt. Man hat ja dann doch Experimente, die durchgeführt werden müssen. Der Tagesablauf ist ja durchgetaktet mit Dingen, die man erledigen muss. Wir hatten auch schon gewisserweise Entertainment in der Isolation. Das heißt, wir konnten bestimmte Filme schauen, die wir im Vorfeld dann mit reingenommen haben. Ich hatte viele Bücher mit dabei. Also ich glaube, ich habe allein innerhalb dieser 8 Tage 3 oder 4 Bücher gelesen und bin dann die ganze Zeit im Kreis gelaufen und habe dann diese Bücher gelesen, sodass man auch so ein bisschen Bewegung bekommt. Also das war wirklich im Nachgang auch eine sehr gute Zeit.
Bewegung und Literatur, das klingt doch toll. Aber ich wollte von Björn auch wissen, was ihm wohl am schwersten fallen würde, wenn er 100 Tage in Isolation leben müsste.
Diese eingeschränkte Kommunikation nach außen, also nur einmal die Woche eine Familienkonferenz mit nur ja 5 vorher definierten Personen. Dann diese eine E-Mail nur am Tag, dass das auf Dauer dann doch eventuell irgendwie so ein Unwohlsein vielleicht führen könnte.
Wie sagt man so schön, alles für die Wissenschaft. Aber was will die Wissenschaft mit Solis 100 erreichen? Amelie Terre.
Im Wesentlichen ist Solis 100 erstmal rein observativ. Das bedeutet, dass wir hier noch keine psychologischen Gegenmaßnahmen oder irgendwas erforschen, sondern hier ist wirklich erstmal sozusagen Tabula rasa. Wir wollen uns eben einfach nur anschauen, wie sich diese 100-tägige Isolation eben auf Menschen als Individuum, aber natürlich auch als Crew auswirkt. Und da haben wir 23 super spannende Experimente von wissenschaftlichen Teams aus ganz Europa mit am Start, die hier eben ganz viele verschiedene Themen erforschen und natürlich auch einzelne Experimente, die von der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA direkt vorgegeben worden sind.
Das heißt also, die Probandinnen und Probanden haben richtig zu tun?
Der Fokus ist natürlich die Wissenschaft. Das heißt, wir haben, wie gesagt, diese Experimente, die jeden Tag durchgeführt werden, ganz viele verschiedene Experimente. Das ist sozusagen der Arbeitstag. Zum Arbeitstag gehört auch eine tägliche Stunde Sport, die gemacht werden muss, also auch ganz ähnlich zu den Astronauten und Astronautinnen auf der Raumstation. Dann muss die Crew natürlich für alles sorgen, was innerhalb des Moduls anfällt, sei es die Instandhaltung des Moduls, sei es die Zubereitung von Essen, Putzen.
Und gibt es im Habitat irgendeine Ecke, in der man ganz für sich ist? Oder sind überall Kameras und Mikrofone?
Genau, mit Ausnahme natürlich der Badezimmer und der Toiletten. Die sind natürlich auch nicht kameraüberwacht. Allerdings haben wir dort Anwesenheitssensoren, auch in den Schlafkapseln. Da natürlich aus Sicherheitsgründen immer von Mission Support Seite aus klar sein muss, wo sich gerade irgendjemand aufhält. Aber ansonsten ist wirklich jeder einzelne Bereich in diesem Modul, jeder Winkel kameraüberwacht und auch audioüberwacht. Während der Mission Support Dienste schauen wir allerdings nur hin und hören nicht unbedingt zu. Es sei denn, es gibt jetzt eine Begründung dafür, da jetzt zu intervenieren. Also wir versuchen schon, so viel Privatsphäre wie möglich zu erlauben, gegeben der Umstände.
Und der Mission Support Dienst?
Der ist auch 24 Stunden, 7 Tage in der Woche natürlich besetzt, für Sicherheitsgründe. Denn natürlich müssen wir auch sicherstellen, dass sich niemand verletzt und dass immer jemand ansprechbar ist. Aber natürlich auch wissenschaftlich müssen wir Aufnahmen machen, die dann letztendlich ausgewertet werden, auch von verschiedenen Teams. Aber genau, die Crew hat die Möglichkeit, jederzeit Kontakt mit uns aufzunehmen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Kontakt mit der Crew aufzunehmen. Das heißt, sie sind da nicht alleine gelassen. Wir haben 2 wunderbare Studienärzte, die dieses Projekt begleiten. Da gibt es auch alle 2 Wochen ein Meeting mit denen, in dem die Teilnehmenden berichten können, wenn sie irgendwelche Wehwehchen oder Probleme haben. Generell ist es aber natürlich so, dass immer ein Arzt oder eine Ärztin im Hintergrund ist. Das heißt, wenn sich jetzt jemand mal auf den Daumen haut, dann gibt es natürlich sofort die Möglichkeit, Kontakt zu einem Arzt oder einer Ärztin aufzunehmen. Und dann würden die eben in einem Videocall sozusagen bestimmen, was dann daraufhin passieren kann.
Gab es denn schon Probleme? Oder wie läuft's bisher?
Ich kann natürlich nicht ins Detail gehen, aber ich kann definitiv sagen, dass bis hierhin alles sehr, sehr gut läuft. Wir sind sehr zufrieden. Es läuft so, wie wir es geplant haben. Also es gibt ja so einen Missionsplan, der auch abgearbeitet wird. Das heißt, wir haben dann wirklich ganz klar definiert, zu welcher Uhrzeit was stattfinden muss. Und die Experimente, die eben geplant sind, sind gut gelaufen. Und bis jetzt versteht sich die Crew auch sehr gut.
100 Tage Isolation. Und trotzdem haben sich 3000 Leute für die Studie beworben. Wie findet man da die richtigen?
Ja, tatsächlich war der Auswahlprozess angelehnt an den Auswahlprozess der Astronauten und Astronautinnen. Also wir haben den auch mit der Raumfahrtpsychologischen Abteilung in Hamburg gemeinsam durchgeführt, die ja auch in der Auswahl der Astronautinnenklasse von 2022 stark involviert waren. Und es war auch hier ein mehrschrittiger Prozess, der letztendlich alle möglichen Lebensbereiche abgefragt hat. Zunächst natürlich grundsätzliche Einschlusskriterien überprüft. Die Europäische Raumfahrtorganisation hat natürlich auch verschiedene Kriterien definiert. Beispielsweise war das eben ein Bildungsabschluss in einem MINT-Studienfach oder ein gewisses Alter. Dann war natürlich die Idee, dass es sich um eine gemischtgeschlechtliche Crew handeln sollte und natürlich auch um eine internationale Crew, das ist vielleicht nochmal wichtig. Und natürlich körperliche Fitness und auch psychische Gesundheit war natürlich wichtig für diese Studie. Und dann gab es mehrschrittiges Verfahren, in dem wir mit verschiedenen Fragebögen auch biografische Hintergründe ermittelt haben, aber auch Persönlichkeit und natürlich dann auch noch ein paar kognitive Tests zur Leistungsfähigkeit. Alles hat dann mit einem Assessment Center in Hamburg geendet, wo es dann eben nochmal psychologische Interviews gab und Gruppenaufgaben und genau, danach gab es ein Ranking.
Und so sieht die Solis 100 Crew aus.
Wir haben eine deutsche Person, eine deutsch-italienische Person, wir haben einen Portugiesen, wir haben eine Polin, wir haben eine Niederländerin und einen Franzosen. Das heißt wirklich auch sehr, sehr international europäisch gesehen, da sind wir sehr froh drüber. Das sind alles Menschen, die natürlich sehr begeistert sind von der Raumfahrt an sich, von dem Projekt an sich. Das ist auch natürlich ganz wichtig, die Motivation. Denn nur für das Geld kann man das nicht durchhalten oder ist es auch nicht realistisch. Und wir wollen natürlich Menschen dabei haben, die das machen, weil sie das Projekt so toll finden. Und das haben wir tatsächlich auch geschafft. Und was ich auch auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass sie alle eine sehr, sehr gute Ausbildung, ein sehr gutes Studium haben in eben einem MINT-Studienfach und natürlich auch häufig Raumfahrtbezug.
Aber nicht nur das Team im M5 muss gut zusammenarbeiten, sondern auch das Team drumherum.
Was ich immer noch gerne betone, ist, dass ich natürlich jetzt als Studienleiterin natürlich viel solche Auftritte habe oder viel erzähle über die Studie auch. Das ist natürlich auch meine Aufgabe. Aber was mir immer sehr wichtig ist, ist auch nochmal zu unterstreichen, dass ich ja nicht alleine da stehe, sondern wir eben auch von Seiten unseres Projektteams ganz, ganz großartige Menschen haben, die sich jetzt seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht Jahren mit dieser Studie beschäftigen, sei es im Datenmanagement, sei es in der Auswertung der biologischen Proben, sei es in der Vorbereitung der Trainingspläne. Ich will jetzt gar nicht alle sagen, aber das ist natürlich ein ganzes Team an Menschen, die hier wirklich an einem Strang gezogen haben, damit wir hier hingekommen sind. Und ich bin wirklich auch sehr, sehr froh, dass dieses Team so gut zusammenarbeitet, dass wir das auf die Beine stellen konnten. Und das ist auf jeden Fall was ich nochmal unterstreichen möchte an der Stelle.
Ich frage mich, was passiert, wenn nach 100 Tagen die Türen aufgehen? Gibt's vielleicht gleich eine große Party?
Direkt im Anschluss ans Öffnen der Tür gibt's natürlich eine kleine Zeremonie, die wir planen werden, um das auch ein bisschen zu feiern. Tatsächlich geht es danach direkt erstmal weiter mit der Datenerhebung, denn wir wollen natürlich auch, so wie wir natürlich Basisdaten haben, auch Vergleich haben, was passiert nach der Isolation. Das heißt, hier haben wir dann auch nochmal eine einwöchige Phase wieder, wo auch wieder Daten erhoben werden, um eben einen Vergleich darzustellen. Aber nach dieser einen Woche schließt die gesamte Studie sozusagen mit einer kleinen Rap-Party ab und ja, da sind wir natürlich noch dabei sie zu planen. Und während dieser sogenannten Recovery Days, also nach der Studie, kann die Crew wieder ins Hotel gehen und dort eben im Hotel wohnen und dann jeden Tag nur zur Datenerhebung zu uns kommen.
Björn war nur, in Anführungszeichen, 8 Tage im Habitat. Keine 100, wie die aktuellen ProbandInnen. Ich wollte dennoch von ihm wissen, ob er etwas mitgenommen hat aus der Erfahrung, dass sein Leben draußen verändert hat.
Was ich ein bisschen verändert habe, ist, dass ich gelernt habe, es muss nicht jede WhatsApp-Nachricht sofort beantwortet werden, sondern es hat auch mal ein paar Stunden Zeit, vielleicht auch erst am nächsten oder übernächsten Tag. Also die Welt geht nicht unter, weil ich mal gerade nicht auf was antworte. Das habe ich schon in der Zeit festgestellt und das habe ich schon beibehalten.
Wie bitte? Nicht jede Nachricht muss sofort beantwortet werden? Darüber muss ich nachdenken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.